Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello.
Da sind wir wieder. Und heute geht es um das Thema Partnerschaft. Zueinander hin. Das war uns ja irgendwie so ein Anliegen, mal wieder was zum Thema Partnerschaft zu machen, weil wir waren ja in letzter Zeit, wobei Matenz war natürlich im weitesten Sinne auch Partnerschaft, aber wir haben ja in letzter Zeit ein bisschen mehr so über Führungs- und Business-Themen gemacht und jetzt kamen Stimmen auf, die sagten, mach doch auch mal wieder was zum Thema Partnerschaft. Und das auch machen wir heute.
Das ist ja auch unsere innere Stimme, weil das ist ja eigentlich unser Herzensthema.
Ja, total, das ist auch so. Und dann haben wir gedacht, weil wir ja auch schon länger keine Folge mehr hatten, wo wir das vorgestellt haben, wo ihr so systematisch mitgehen könnt beim Hören, haben wir gedacht, das wäre doch auch mal wieder schön. Also wenn wir euch mal wieder ein Modell vorstellen, wo du als Zuhörer einfach mit uns so durch das Modell wanderst oder durch die verschiedenen Phasen in dem Fall des Modells und auch reflektieren kannst, wo stehst du selber in Bezug auf das ganze Thema Partnerschaft? Und das Modell, was wir vorstellen, ist das Closer-Modell.
Und als Vorbereitung, damit du optimal folgen kannst, könntest du schon mal an dieser Stelle vielleicht den Podcast kurz anhalten und auf ein weißes Blatt Papier 6 konzentrische Kreise malen. Mit ein bisschen Platz zwischen den Kreisen, sodass du da jeweils Beschriftungen reinmachen kannst, weil dieses Modell oder diese konzentrischen Kreise stellen die Phasen dar, durch die Menschen gehen, wenn sie sich in Partnerschaft bewegen, also in eine Partnerschaft hineinbewegen und in dieser Partnerschaft bewegen.
Genau. Und wenn du das nicht aufmalen willst, weil du gerade Auto fährst, also dann würden wir dir auch dringend empfehlen, nimm kein weißes Blatt Papier, mal es nicht auf. Dann kannst du dir das ja vielleicht einfach vor deinem geistigen Auge vorstellen. Und konzentrische Kreise, habe ich gerade gedacht, falls du dich gefragt hast, was ist das?
Oh.
Konzentrische Kreise, das sind einfach Kreise, die Kreise ein Kreis in einem Kreis in einem Kreis in einem Kreis. Also du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann entstehen ja solche Ringe. Und so ist das Modell visuell aufgebaut. Und wir wandern von außen nach innen in das Modell hinein und beschreiben euch, wie Stefan gerade schon gesagt hat, die verschiedenen Phasen, die man eben durchläuft, wenn man sich in eine Partnerschaft hineinbewegt oder sich dann gemeinsam durch die Partnerschaft bewegt. Und beim Zuhören kriegen diese Phasen natürlich Titel und wir beschreiben diese Phasen auch ein bisschen. Und du kannst das als Zuhörer eben nutzen, um einfach dich selber mal zu verorten. Und da ist, glaube ich, eine Sache ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt keinen falschen Kreis. Es gibt nicht den besten Kreis, den tollsten Kreis oder Ring, in dem man sich bewegt und den richtigen Ring, in dem man sein muss. Oder den bösen Ring oder den Ring, den man längst hätte verlassen haben müssen, weil man ja schon so viel Coaching gemacht hat. Das haben ja auch immer viele Zuhörer. Ne, wenn du jetzt auch sagst, ich habe jetzt gar nicht unbedingt viel intentionales Coaching gemacht, aber ich habe ja schon Systemik oder NLP und ich habe schon so viel gelesen und Seminare. Ach, und ich sollte eigentlich viel weiter sein. Also da bitten wir euch alle, tu dir das einfach mal direkt spurenlos aus dem Kopf. Also komplett ohne Restspuren tust du dir das aus dem Kopf und machst eher eine Sphäre der neugierigen Betrachtung auf. Also als würdest du dich in deinen Partnerschaften, vielleicht kannst du die auch mal anlegen auf vergangene Partnerschaften oder auf die jetzige Partnerschaft, einfach neugierig betrachten, erforschen, erfassen, erfahren, wo bewegst du dich tatsächlich gerade? Und dann kannst du natürlich auch die Frage mitlaufen lassen, wo würde ich denn gerne hinwollen? Nicht als, weil es besser ist, sondern weil dort eine Erfahrung auf dich wartet, nach der du dich vielleicht auch schon lange sehnst.
Das heißt, die erfahrenen Podcast-Hörer können auch gerade hierfür unser heiliges Mantra nutzen. Ne? Ach, guck. Weil das eröffnet tatsächlich so eine Sphäre von, das ist da, wo ich stehe, das ist das, was gerade passiert, das ist das, was gerade erscheint, es gibt kein besser und kein schlechter. Und ich gucke mir das einfach mal an und gucke mal, welche Erkenntnisse ich daraus generieren kann, welche Ausrichtung ich daraus generieren kann, ob ich überhaupt eine Ausrichtung haben will, ne, zum Beispiel in Bezug auf Partnerschaft, oder ob du eher denkst, ach guck, ich habe gar keine Ausrichtung, ach guck, ich will auch keine, oder ach guck, ich will wirklich enger in Partnerschaft leben und eine bestimmte Erfahrung machen. Das kann auch sein. Aber wichtig ist halt, ne, um dir da selbst ein bisschen auch die Wahrheit sagen zu können, eher diese Haltung von, ach guck.
Genau. Und wenn du beim Zuhören dann schon merkst, ah, guck mal, ich habe jetzt schon mal rausgefunden, wo ich stehe und wo ich mich hinbewegen will. Und wenn deine Idee für dich ist beim Zuhören, du willst eher in die inneren Ringe hinein, weil wie gesagt, wir bewegen uns von den äußeren Schichten in das Zentrum von diesen Kreisen. Und du sagst, du willst dahin, dann mache ich jetzt schon mal einen kurzen Werbeblock. Dann ist unser Training Closer. Lustigerweise heißt es ja auch Closer, weil es dann nämlich eben auch um mehr Nähe geht, dein Training. Und das findet im November statt. Und da sage ich jetzt auch direkt mal dazu, dass wir nochmal ein FAQ machen. Ne? Mhm. Wir machen nämlich einen FAQ-Termin am 25. Oktober um 19.30 Uhr. Und ich glaube, in die Podcast-Beschreibung setzen wir den Link auch rein. Wahrscheinlich setzen wir den da rein. Irgendwer setzt den da rein. und dann kannst du dich einfach für diesen FAQ-Termin anmelden, wenn du gemerkt hast, das ist irgendwie spannend für dich und du hast Lust, mehr über unser Partnerschafts- oder Beziehungstraining zu erfahren. Aber dazu müsstest du als erstes die Frage beantworten, hast du Lust, dich durch diese Ringe in das Zentrum hineinzubewegen? Und deswegen stellen wir es wahrscheinlich jetzt einfach mal am besten vor.
Super Idee.
Also ganz außen im ersten Ring gibt es die Phase der Annäherung. Total überraschend. Es ist lustig, dass da auch der Begriff Nähe drin steckt, habe ich gedacht. Ne?
Ja,
gerade noch mal.
Ja.
Also weil man muss ja immer, um eine Beziehung aufzubauen, ne? Überraschung, muss man sich auf jemanden zubewegen und näher rangehen. Also man muss sich irgendwie annähern und in der Phase geht es eigentlich erstmal nur um das erste Kontaktieren und das erste Beschnuppern. Also so eine ganz unverfängliche, extrem unverbindliche Phase.
Ne, das kann so das erste Gespräch in der Bar sein oder du lädst einen Arbeitskollegen doch mal auf einen Kaffee ein, whatever. Ne, wo es darum geht, sich ein bisschen näher kennenzulernen und zu gucken, kommt er oder die andere eigentlich in Betracht.
Genau, die erste Bewerbungsphase, die gegenseitige. Und da kannst du dich jetzt schon fragen, weil das ist zum Beispiel spannend für die Singles, ne? Weil das ist ja nicht nur ein Modell für Menschen, die schon in Partnerschaft sind, sondern auch ein Modell für Singles, die in Partnerschaft kommen wollen. Kannst du dich schon mal fragen, ob du in dieser Phase bist oder ob du außerhalb dieser Phase, also außerhalb des ersten Ringes bist und gar nicht in die Annäherung gehst? Weil dann hast du vielleicht auch schon die Antwort auf die Frage, warum du keinen Partner oder keine Partnerin hast, weil du dazu Nähe herstellen musst in Form von Annäherung. Also du müsstest erlauben, dass man dir näher kommt und du müsstest bereit sein, anderen näher zu kommen. Und da kannst du, ja, und da habe ich gerade gedacht, da kannst du schon mal die Frage beantworten, wie du das findest.
Ja, genau. Und du kannst dich fragen, also bist du jemand, der sowas eher aktiv initiiert oder bist du jemand, der darauf wartet, dass jemand auf dich zukommt? Selbst das ist ja im Sinne einer Erkenntnis eine gültige Vorgehensweise, dauert meistens ein bisschen länger. Aber da kannst du dich dann auch fragen, bist du jemand, der nach außen signalisiert, dass du für Kontakt offen bist, also dass man dir näher kommen kann? Oder bist du eher jemand, der wie auch immer signalisiert, bleib mir lieber vom Leib?
Ja.
Oder ich will meine Ruhe, so.
Ja, und wie du auch, wenn jemand sich dir annähert, dann darauf reagierst, ne? Mhm. Also kriegen Menschen die Chance, dich näher, jetzt kommt wieder das Wort, kriegen Menschen überhaupt die Chance, dich näher kennenzulernen, um rauszufinden, ob du was für sie sein könntest. Genau, und dann geht es in den zweiten Ring. Der zweite Ring ist der Ring der Kreis, ne, die Phase der Anbahnung. Anbahnung ist schon ein bisschen verpflichtender oder ein bisschen enger. Verpflichtend vielleicht noch nicht, aber ein bisschen enger als die Annäherung. In der Anbahnung wird auf jeden Fall schon geflirtet. Und da wird auf jeden Fall auch schon gespielt. Und da würden wir auch sagen, da wird auch schon ein bisschen investiert, ne, in den anderen. Mhm. Also sei es, dass du Drinks ausgibst oder das Kino bezahlst.
Ja, oder überhaupt auch Zeit investierst, ne, für gemeinsame Ausflüge, was immer. Also das muss nicht immer ein materielles Invest sein, aber du gehst vielleicht sogar auch emotional etwas mehr in Vorleistung. Das würden wir auch investieren nennen.
Ja. Und was da auch passiert in der Anbahnung, ist kokettieren.
Und du weißt, wie das geht. Also kokettieren ist ja dieses Spielen mit Nähe und Distanz, ne? Dann guckst du mal wieder, guckst wieder weg, meldest dich mal 3 Tage nicht, ne? Und guckst mal, wie der andere darauf reagiert.
Genau. So, Ring Nummer 3, also wir bewegen uns jetzt in den konzentrischen Kreisen näher zum Kern. Im dritten Ring von außen betrittst du dann die Phase des Arrangements. Arrangement ist eben noch keine verbindliche Partnerschaft, ne? Das ist eher sowas wie, wie nennt man das eigentlich? Ist das eine Affäre auch?
Ja, so, ich würde sagen, so auf der Schwelle dazu. Also das ist so, glaube ich, die Phase, in der man sich immer mal wieder fragt, sind wir eigentlich jetzt verbindlich
Ja.
zusammen oder sind wir nur befreundet? Oder also was ist eigentlich unser Status? Also
Ja.
das muss man sich dann auch mal überlegen und definieren und das ist schon ein Teil des Arrangements. Also sich mal gemeinsam zu überlegen, also wie soll es denn eigentlich jetzt so zwischen uns sein? Wenn wir die
Ja.
Phase der Anbahnung verlassen und wir flirten nicht mehr, wir spielen nicht mehr, so mal Sau auf den Tisch, was hast du eigentlich vor mit mir? Oder auch den anderen mal fragen. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja jetzt mal die nächste Phase einläuten. Was hältst du davon?
Ja, genau. Und was die Paare oder die Menschen, weil man ist ja noch kein Paar, was die Menschen dafür machen müssen, ist auf jeden Fall mehr riskieren als in den ersten beiden Phasen. Also, weil du gibst dich ja ein Stück weit näher rein. Der andere kriegt ja mehr von dir, der hat mehr von dir. Dann passiert das, was du gerade schon angesprochen hast mit Sau auf den Tisch oder was haben wir jetzt hier eigentlich? Das heißt, es wird konkretisiert. Und dazu muss man ja auch wieder näher aneinander ranrücken, weil man dem anderen die Frage stellt, was ist das hier eigentlich mit uns? Und
Genau.
dann brauchst du ja auch eine Antwort. Also da müsste der andere ja auch sagen, also das ist hier gar nichts. Oder ich finde, das ist ja jetzt hier schon ganz schön viel. Wollen wir
Ja.
dem Kind auch einen Namen geben? Also
Ja.
das Konkretisieren, das Benennen, ne?
Und das ist auch schon ein Risiko, weil der andere kann auch sagen, nee, weißt du, das, was du vorhast, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Lass uns doch lieber weiter flirten, spielen, investieren, kokettieren. Also mir hat die Phase der Anbahnung gut gefallen und mehr will ich eigentlich auch nicht. Also das könntest du natürlich auch hören in dem Moment, wo du so eine konkrete Frage stellst.
Ja, genau. Also es wird konkretisiert. Und jetzt kannst du als Single, kannst du dich ja schon mal beim Zuhören fragen, wie findest du das? Gefällt dir das? Gefällt dir das nicht? Findest du das schon zu eng, zu nah, zu verbindlich, zu konkret, ne? Weil es ist ja konkretisieren. Und das ist dann schon ein Hinweis auf einen Wert, der jetzt bedroht wird, nämlich dein Drang nach Freiheit oder Unabhängigkeit. Und dem geht es natürlich jetzt im Closer-Modell, je weiter du in den inneren Ring wanderst, an den Kragen. Aber übrigens nur scheinbar an den Kragen, weil wir lösen das nachher nochmal auf, warum du eigentlich sogar befreiter bist, je weiter du innen im Kreis bist und gar nicht Gefangener. Aber wie gesagt, im dritten Ring des Arrangements bist du auf jeden Fall damit konfrontiert, wenn das ein sehr hoher, wichtiger Wert bei dir ist. Dann kann eine Antwort auf die Frage, warum habe ich keinen Partner oder warum finde ich nicht den richtigen Partner, schon sein, weil dir deine Freiheit wichtiger ist als die Konkretisierung mit einer anderen Person.
Oder du schreckst zurück vor der nächsten Stufe, das, was nach dem Konkretisieren kommt, nämlich das Beanspruchen. Also, ne, wenn ihr dann mal definiert habt, welche Form von Partnerschaft ihr leben wollt, welches Partnerschaftsspiel ihr spielen wollt, kann der andere dann auch sagen, so, und ich stelle mir das übrigens so vor, dass du Folgendes tust dafür. Und das nennt man dann Beanspruchen. Er könnte auch sowas sagen, so, ah, und weil das super funktioniert, finde ich, wir ziehen jetzt mal zusammen. Also Hamburg-München war für eine bestimmte Zeit gut, aber jetzt machen wir es mal verbindlicher. So, was hältst du eigentlich davon, wenn du nach München ziehst? Solche Sachen könnten dann auch kommen. Das nennen wir dann Beanspruchen.
Genau, wenn du bei Beanspruchen gedacht hast, dann ist das auch schon wieder ein Hinweis auf den Wert Freiheit, ne, und Unabhängigkeit. Also, dass du gegenseitige Beanspruchung gefährdet eben diesen Wert. Und da haben wir schon den wichtigen Hinweis an der Stelle, wenn du Partnerschaft leben willst, wird das sich gegenseitig beanspruchen nicht ausbleiben, weil das in Nähe oder in gesteigerter Nähe stattfinden wird und auch stattfinden muss. Und warum das so ist, darauf gehen wir auch nachher nochmal ein.
Ja, bei den weiteren Phasen, bei den engeren Phasen.
Genau. Ne? Jetzt ist ja spannend, ne, auf Beanspruchen reagieren die meisten Menschen, das ist nämlich auch so ein ganz interessanter Aspekt, der in diesem Ring vorkommt, auf Beanspruchen reagieren die meisten Menschen dann mit Dealen und Schachern. Da wird so gedealt. Ne? Also ich ziehe ja wohl nicht nach München, nur weil du jetzt nach München gehst. Also ich bin ja in Hamburg. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir uns irgendwo bei Hannover treffen. Also vielleicht wärst du ja bereit, nach Hannover zu ziehen. Dann würde ich da auch hinziehen wollen. Ja. Aber übrigens in getrennte Wohnungen.
Ja, auf jeden Fall.
So. Also das meinen wir mit Dealen und Schachern. Und ne, wie gesagt, wenn wir das so ein bisschen humorvoll auch beschreiben, fühl dich damit nicht entwertet. Ne? Also wir lehnen das nicht ab. Wir kennen das ja aus unserer eigenen Historie auch, dass wir gedealt und geschachert haben. Wir machen das nur so ein bisschen humorvoll, damit du leichter einklinken kannst in die Erkenntnis, dass das natürlich ist, dass man das macht, dass das auch normal ist, dass man das macht, dass es aber halt eben begrenzend ist, dass man das macht.
Ja, und dass das ein ganz normales Spiel ist. Es gab, glaube ich, in den 70er Jahren mal so ein Buch von Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen. Da wurden solche Verhaltensweisen eben auch sehr bildgebend beschrieben, weil letztendlich kann man sich jede Begegnung zwischen Menschen wie ein Spiel vorstellen. Und es fällt auch leichter, sowas zu analysieren, wenn man wirklich nur sagt, weißt du, das ist ein Spiel, das da gespielt wird. Und man will darüber etwas herausfinden. Und es ist eigentlich gar nicht schlimm. Es ist vollkommen normal, dass Menschen in der Phase des Arrangements dealen und miteinander schachern. Weil natürlich könnte man unterstellen, dass jeder Mensch in jeder Begegnung immer wieder auch guckt, was ist eigentlich, what's in it for me? Also wie kann ich mich durch diese Begegnung in irgendeiner Form bereichern? Und sei es nur, dass man sagt, weißt du, mit der Person bin ich gerne zusammen, weil ich fühle mich da einfach gut. Und schon bist du bereichert. So.
Ja.
Und sowas haben Menschen letztendlich immer mitlaufen. Also habe ich unterm Strich von dieser Begegnung etwas. So.
Ja, was im Arrangement, dann, was du übrigens auch immer alles gelesen hast, habe ich gerade gesagt. So lustig. Ja. Ja, was im Arrangement auch passiert ist, wenn man ja dealt und schachert, dann ist das ja auch eine Verzögerungstaktik für Nähe.
Ja.
Ne? Und das Phänomen, was wir bei den Paaren, die im Arrangement oder Menschen, die halt viele Partnerschaften im Arrangement auch immer wieder erleben, manche haben immer die gleiche, manche haben verschiedene immer wieder im Arrangement, sagen, dass sie sich nach Nähe sehen. Also sie haben Sehnsucht nach sich einfach reinfallen lassen können, dem Partner vertrauen, sich wohlfühlen, sich sicher fühlen, sich geborgen fühlen. Das heißt, was in der Phase auch stattfindet, weil ja die Nähe durch das Dealen und Schachern unterbrochen wird und die Sehnsucht bleibt, dass auch so ein Gefühl auftaucht wie, man muss das irgendwie ein Stück weit aushalten miteinander. Mhm. Also man muss aushalten, dass man gerne mehr hätte, aber auch nicht bereit ist, mehr Nähe zu erzeugen. Und das ist für viele schmerzhaft. Und interessant ist in der Phase, weil ja dann oft auch so ein On-Off daraus resultiert, also so ein Gummiband, so eine Gummibandbeziehung, ein bisschen näher zueinander hin, wieder voneinander weg, wieder näher zueinander hin, voneinander weg. Was viele dann in dieser Phase schon haben, ist, ich sag das mal, viele Gefühle.
Mhm.
Also aber eher in Form von Drama, weil manchmal wird die Sehnsucht ein bisschen erfüllt und dann wird sie wieder enttäuscht. Dann wird die Sehnsucht wieder erfüllt und dann wird sie wieder enttäuscht. Und das ist eher ein Aushalten und das ist eher ein dramatisches Ereignis. Aber weil man halt viele Gefühle hat, ist das bei einigen so, dass sie denken, oh, da ist besonders viel los und das ist ja dann wenigstens lebendig.
Mhm.
Dann spüre ich mich wenigstens. Ne? Das ist, was viele ja dann in dieser Phase sagen. Aber wie gesagt, es ist die ganze Zeit auch begleitet von so einem stillen Schmerz. Also weil man ja irgendwie, wie gesagt, entweder on-off, auseinander, weg, von, hinzu hat immer wieder oder so nebeneinander her. Also bei manchen ist es nicht so dramatisch. Da ist die Arrangementphase eher so ein sortiertes Nebeneinander. Ne? In getrennten Wohnungen, vielleicht in getrennten Städten. Ja.
Ja, aber weil es für einige auch dramatisch ist und mit vielen intensiven Gefühlen, auch der Sehnsucht und der, ne, wenn man Hamburg und München und ich wäre jetzt gerne bei ihm oder bei ihr, so paradox es klingt, ist diese Phase auch aufgrund der intensiven Gefühlen bei manchen wirklich attraktiv. Und das lässt sie auch in dieser Phase verbleiben.
Man sagt ja, ich habe leider den Artikel nicht nicht aufgehoben, aber das Verliebtsein ja eigentlich nur geprägt ist von einem bestimmten Hormon. Ich weiß nicht mehr welches. Du weißt es wahrscheinlich.
Nee, aber ich bin ganz begeistert, was du alles so liest.
Was ich so lese. Ja. Von einem bestimmten Hormon, was ausgeschüttet wird, weil man diesen Thrill erfährt von, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz habe oder nicht habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz kriege oder nicht kriege. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht verliebt sein, sondern das ist eigentlich vom Hormoncocktail nah angesiedelt an Angst. Ah. Also es ist eine ähnliche Hormonausschüttung, eine ähnliche Kombination aus Hormonen wie bei der Angst.
Okay.
Und die, weil man aber ja nicht die passende Geschichte zur Angst hat, sondern man hat ja eine interessierte Geschichte. Mhm. Also es ist ein bisschen so, als würde man den Angreifer vor der Höhle attraktiv finden. Mhm. Also man hat gleichzeitig Angst, kommt's, bleibt's, geht's weg, bleibt's. Ne? Mhm. Aber weil man ja eben eine positive Färbung über die Person legt, weil man sie ja haben will. Den Angreifer willst du ja nicht haben. Das identifiziert dein Verstand eindeutig als Angst.
Ja.
Aber die Person, die du attraktiv findest, die willst du ja haben. Die identifizierst du eben nicht als Angreifer. Und deswegen kriegst du das nicht reinsortiert in, es sind die gleichen Gefühle wie bei Angst. Und dann labelt man das Ganze mit Verliebtsein. Und es ist ja erstmal etwas, was deinen Körper lebendiger macht, weil er ihn flutet mit Hormonen.
Aha.
Aber es ist eigentlich die permanente Angst, den anderen wieder zu verlieren.
Spannend.
Ja, das fand ich auch total. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass ich den Artikel nicht mehr habe, weil ich mir den Hormoncocktail auch nicht gemerkt habe. Ja. Aber vielleicht weiß einer von den Zuhörern das und hat den Artikel zufälligerweise auch gelesen. So.
Ja.
Ja, also jetzt sind wir im, genau, also entweder ist es halt diese ganz bewegte Stimmung im Arrangement oder, wie gesagt, es kann auch im Arrangement eher so eine abgetakelte, ich sage das mal so ein bisschen wertend, abgetakelte, organisierte Stimmung nebeneinander her sein. Und dann ist es oft so, dass man das Arrangement wieder verlässt, weil die Dramatik und die Thermik fehlt als Unterhaltung und weil es dann irgendwann langweilig wird. Und dann geht man ins nächste Arrangement. Und wie gesagt, der Wert, der verhindert, dass man dann in die nächste Phase geht, ist im Wesentlichen Freiheit und Unabhängigkeit. Ne? Mhm. So, jetzt kommen wir in den vierten Ring und der, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, jetzt müsste man ja eigentlich als Zuhörer erwarten, boah, jetzt muss doch was Geiles kommen, oder? Also jetzt müsste ja eigentlich der Sonnenuntergang kommen und dass die irgendwie happy-go-lucky in eine Wohnung ziehen und verlobt, verheiratet und dass die ganz glücklich sind. Und das können wir ja mal vorwegnehmen, das ist jetzt auch so. Also der nächste Ring ist am Anfang definitiv auch so, weil man wird ja erstmal verbindlicher. Man legt sich tatsächlich auch aufeinander fest und man ist da auch glücklich und man ist da auch verliebt und innig und alles das. Aber wir haben diesem Ring trotzdem einen anderen Titel gegeben, aus Marketinggründen. Weil wir nämlich Werbung machen wollen für den Ring, der danach kommt. Denn wenn ihr für immer im vierten Ring bleibt, den wir dann nennen Verharrung und Reproduktion, und euch da nicht weiter in die Ringmitte bewegt, dann bleibt es irgendwie halt immer gleich. Also so, ja, verharrend und reproduzierend eben. Also vor allen Dingen dann, wenn diese sogenannte Verliebtheitsphase rum ist, wo dann irgendwie keine Schmetterlinge mehr im Bauch sind, man aber auch bestimmte Dinge nicht miteinander geklärt hat oder grundlegend geklärt hat, so die ersten Konflikte schwelen und auftauchen, die dann ungelöst bleiben, dann wird es halt eher so ein, ja, so ein verharrendes, reproduzierendes Miteinander. Und wir können ja jetzt in den Details beschreiben, was man da so alles macht.
Und am meisten erkennt man das, dass man sich in dieser Phase befindet, dass immer mal wieder die Frage auftaucht, soll das schon alles gewesen sein? Ne? Weil das taucht immer an den Punkten auf, wo man wieder eine ähnliche Erfahrung mit dem Partner macht, wieder wählen muss, trotzdem zusammenbleiben. Ne? Also es ist so ein ewiger Kreislauf und man sich immer wieder fragt, soll das schon alles gewesen sein? Ach, da ist es schon wieder. Ach, manchmal rollst du über den anderen auch mit den Augen. Ne? Aber ja, ihr liebt euch halt,
ihr liebt euch
zusammen,
ja,
aber irgendwie ritualisiert, könnte man auch sagen.
Ja, und ich, also nochmal wichtig, ihr liebt euch, ne? Also total. Ihr liebt euch, ihr liebt euch, ihr findet euch auch gut und ihr habt auch eine gute Zeit, aber, und jetzt nennen wir mal die ein bisschen schwierigeren Aspekte, die in der Phase stattfinden, was sich irgendwann auch einschleicht, ist, dass man sich gegenseitig erziehen will. Also man will dem anderen halt so ein bisschen beipulen, wie das mit dem Wasserkocher und der Spülmaschine läuft, ne? Man will dem anderen so ein bisschen beipulen, dass man selber besser weiß, wie man die Kinder erziehen sollte. Man will dem anderen beipulen, dass man vielleicht besser weiß, was mit den Familienfinanzen passieren sollte. Also man will sich irgendwie in Schablonen pressen gegenseitig und gegenseitig erziehen. Das ist etwas, was entweder ganz offenkundig stattfindet oder bei manchen Paaren auch nur subtil. Also ja. Was in der Phase auch passiert, und das hat eigentlich sogar eine positive Funktion. Man fordert sich gegenseitig auch heraus und man fängt auch an, sich zu provozieren oder auch mal den anderen anzugreifen.
So ein bisschen piesacken. Das ist so, wenn in der Anbahnung kokettieren stattgefunden hat, dann könnte man sagen, dieses Fordern, Provozieren und Angreifen und ein bisschen piesacken, das ist so ein bisschen das Kokettieren der vierten Phase, weil du willst damit auch etwas herausfinden. Ne? Also,
Ja,
ja.
und ich habe gerade noch mal gedacht, wenn ich jetzt mal Andreas und mich nehme, also wir haben ja erstmal, haben wir ja, habe ich gerade gedacht, in der Annäherung nicht lange gebraucht, in der Anbahnung auch nicht, aber wir waren ja längere Zeit im Arrangement, ne? Weil wir ja den wichtigsten Wert Freiheit und Unabhängigkeit hatten. Also, und dann sind wir ja auch in diesen vierten Ring rein und waren auch ganz innig. Aber ich würde sagen, wir haben dieses Verharrung und Reproduzieren, das haben wir relativ lang gemacht, bis wir dann mal ein Beziehungstraining besucht haben
Ja.
und rausgefunden haben, was uns eigentlich in diesem Ring gefangen hält. Und ich würde sogar sagen, bei uns war diese Provokation sehr, also es war ein offener Angriff bei uns eher. Also, weil das habe ich gerade gedacht, kann man ja auch nochmal charakterisieren für die Zuhörer. Da gibt es ja auch Paare, die machen das offen, also so ganz proaktiv, sodass die Freunde das mitkriegen. Und dann gibt es auch Paare, die machen das eher subtil, ne?
Ja, ich melde mich freiwillig.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Ball ist bei dir.
Ja, der Ball ist bei mir. Also so war es bei Isabel und mir. Also wir haben es nicht offen ausgefochten, aber wir haben gerangelt auch. Ne? Wer folgt wem?
Ja, genau.
Wer hat irgendwie die Deutungshoheit über die Realität? Wer kann worüber auch immer irgendwie bestimmen? Aber es war, ja, wie du sagst, so eher Scharmützel. Ne? Und vielleicht kann man auch noch mal Zeitrahmen benennen, habe ich gerade noch mal gedacht. Also Isabel und ich, wir haben so in Verharrung und Reproduktion, würde ich sagen, ja, so 12 Jahre.
Geil, ihr seid ja auch schon so lange zusammen
Ja,
verheiratet.
wir sind fast, also wir sind, oh, Moment, 32 Jahre zusammen.
Krass.
32 Jahre und 12 Jahre davon, ja. Würde ich sagen, haben wir verharrt und reproduziert. Bis wir dann auch mal ein Beziehungstraining gemacht haben oder uns mit Coaching beschäftigt haben und uns dann auch mal so ein paar Fragen gestellt haben. Und die wichtigste Frage, ne, ist die vorhin schon mal gefallene, soll das schon alles gewesen sein oder wollen wir mehr? Und
Geht
sind
da
wir
noch
da,
mehr?
genau, und sind wir dafür auch bereit, ein Risiko einzugehen? Also, und das würde ich auch sagen, ist die wichtigste Frage in der Phase. Also will man noch mehr, weil, wie gesagt, man ist ja verliebt und man liebt sich auch und man ist auch glücklich miteinander. Und doch gibt es sowas wie, ja, da muss doch noch mehr drin sein.
Weil man ist sich auch nah. Also auf jeden Fall näher als im Arrangement, weil man ist ja verbindlich. Man ist in dieser Phase, sind die
Ja.
meisten ja sogar verheiratet, wohnen, haben ihr Haus gebaut, haben die Kinder bekommen, also
Ja.
und haben einen gemeinsamen Alltag und was da drin ja stattfindet. Und ich finde, deswegen ist das so heimtückisch, diese Phase, und so schwer zu erkennen, dass sich da so ein Stillstand, so eine Verharrung eingeschlichen hat, weil man sich daran gewöhnt. Also was da drin stattfindet, ist Gewöhnung über all die Jahre. Also weil, ne, nur mal so, in der Verharrung und Reproduktion, was Andi und ich da gemacht haben, wir sind trotzdem auf die Malediven geflogen und hatten einen geilen Urlaub. Wir sind trotzdem mit Freunden abends in Clubs gegangen und haben gelacht und haben uns amüsiert und getanzt. Wir hatten trotzdem eine tolle Sexualität in dieser Zeit. Also wir hatten eine echt richtig coole, erotische, körperliche Nähe in dieser Zeit. Wir hatten tolle Freundeskreise. Wir haben uns auch beruflich weiterentwickelt. Also wir waren da drin auch erfüllt und glücklich. Aber unter diesem Gewöhnungsprozess, würde ich sagen, ist so über die Jahre eingeschlichen, auch manchmal wieder so eine Distanz eingezogen.
Ja, und ich glaube, was es auch so heimtückisch macht, Oder auch so verlockend macht, diese Phase als den Gipfel der Erfahrung in Partnerschaft zu identifizieren, ist, dass ich behaupte, die meisten Paare bewegen sich in dieser Phase. Auch diejenigen, die schon seit 25, 30, 40 Jahren verheiratet sind, die meisten Paare verharren in Verharrung und Reproduktion.
Ja, und ich würde auch sagen, was in unserem Kulturkreis ja auch noch da ist, dass sie es nach außen auch nicht zeigen, dass innerlich eigentlich auch eine, wie soll ich denn sagen, so eine Sehnsucht da ist, dass man wieder so verliebt ist wie am Anfang, dass es wieder ein bisschen abenteuerlustiger wird, ein bisschen prickelnder wird, oder dass man vielleicht auch noch mal so Seiten im anderen erkennt und der andere in einem Seiten erkennt, die man bisher noch voneinander verdeckt oder verborgen gehalten hat. Und das ist, glaube ich, eben das weitere Heimtückische, dass man es vor sich selber so gut verpackt und die Menschen das voneinander so gut verpacken. Also wir haben ja irgendwie, wir hatten ja früher unseren alten, ich sag mal, normalen Freundeskreis, und da würde ich sagen, da hat man nicht mitbekommen, ob irgendeiner eine Krise hatte oder gerade Streit hatte. Oder ob da irgendwie ungelöste Konflikte waren oder so, sondern das sah immer alles nach außen super aus. Also außer die wenigen Dramapaare, die es auch immer gibt, die sich von Anfang an in jeder Diskothek gestritten haben, wo immer sie weggelaufen ist. Also die nehme ich jetzt mal aus. Da hat man von Anfang an mitbekommen. Also die Mehrheit der Paare war ja nach außen hin alles total easy und super und alles ist immer ganz fein bei uns und toll aufgestellt und so. Und plötzlich waren die irgendwann getrennt und man hat sich gefragt, warum eigentlich, ne? Und das würde ich sagen, ist halt so was Heimtückisches in dieser Phase, dass man es vor sich und vor allen anderen verdeckt hält, dass man innerlich zwar nicht todunglücklich ist, aber dass einem irgendwie was miteinander fehlt. Weil man eben nicht in den nächsten Ring übergeht und etwas tut, was im nächsten Ring stattfindet, was dann wiederum wieder zu mehr Abenteuer und mehr Erfüllung führt. Weil es ist im Verharrung und Reproduktion, habe ich gedacht, was auch noch ein Aspekt ist, ist ja dieses, man akzeptiert es irgendwie. Aber ich finde halt nicht in einem positiven Sinne, sondern wie du vorhin schon sagtest, mit so einem inneren Augenrollen, so nach dem Motto, ja, Männer halt, ne? Oder ja, Frauen, was soll man machen? Also man kann sie ja nicht ändern, ne?
Ja,
So. Wenn man sie
genau.
eben nicht umerzogen kriegt und nicht ändern kriegt, dann kann man sie maximal noch neben sich dulden oder ignorieren. Und wie gesagt, dabei einfach auch die ganze Zeit weiter lieben, ne? Ganz wichtig.
Ja.
Genau, und das Modell haben wir jetzt ja aufgeteilt in bis hierhin, also bis zur Verharrung und Reproduktion. Das sind ja die ersten vier Ringe, wenn ich mich nicht irre, genau, ist die Sphäre der Aufregung. Weil da ist ja einfach irgendwie, ne, mit on, off und hin und zurück und wir ziehen nach Hamburg oder nicht oder vielleicht heiraten wir, vielleicht auch nicht. Dann dealen und schachern wir und dann erziehen wir uns gegenseitig um und dann rangeln und kämpfen wir. Also es ist irgendwie Aufregung drin. Was ja, wie gesagt, halt eben auch so eine Illusion von Lebendigkeit erzeugen kann. Auch wenn man dann immer wieder das Gleiche macht, ne? Also wenn man immer wieder die gleiche Platte dreht, ne? Aber es fühlt sich halt an wie, es ist was los, weil Aufregung da ist. Und der Übergang in den nächsten Ring bedeutet das Eintreten in die Sphäre der Beruhigung und Befriedung.
Ja, und das wird für von vielen eher als Langeweile interpretiert, weil, ne, was da stattfindet, ist, wir können das ja schon mal vorwegnehmen, Konfrontation und Gestaltung, insbesondere Gestaltung, also man einigt sich halt auf bestimmte Dinge, um die man vorher gerangelt hat, aber dann ist alles irgendwie so organisiert, so auch in der Partnerschaft. Und da denken manche, das ist mir zu spießig, das ist mir zu langweilig. Ja.
Ja, ich finde das eigentlich abgefahren, weil ich finde ja, im Arrangement ist das viel langweiliger als in der Gestaltung, weil Gestalten heißt ja wirklich, du hörst mal auf, die immer gleiche Platte zu hören, du legst ja andauernd eine neue auf. Also du entdeckst auch immer wieder was Neues aneinander. Aber es ist genau wie du sagst, die meisten finden, wo kein Streit, da keine Lebendigkeit. Das ist echt
Genau.
so eigentlich, es ist total paradox. Deswegen laden wir alle Zuhörer mal ein, das näher zu überprüfen, ob du vielleicht auch dich in dieser Falle bewegst, wenn viel los ist und viel Aufregung ist, viel Anstrengung und Thermik und Drama und dass du das auch gleichsetzt mit Lebendigkeit, was es gar nicht ist, weil es dich nämlich in letzter Konsequenz sogar deiner Lebendigkeit raubt, weil du dich eher auszehrst und deine Energie dafür flöten geht. Also gibt es ja sogar auch Belege zu, dass mit genug Distress, und das ist übrigens Distress, den man da hat, werden einfach die Alterungsprozesse im Körper beschleunigt. Also
ja.
Not so nice. Also wenn du keine Falten haben willst, geh in die Konfrontationsphase.
Ja. Und ich glaube, was man auch verstehen muss, ist, dass wenn wir von Konfrontation und Gestaltung sprechen, dass es kein so finales Gestalten ist. Also man macht jetzt einmal einen Ehevertrag, ne,
ach so,
einigt sich
ja.
auf bestimmte Regeln und dann lebt man von da an happy und muss die Partnerschaft nie wieder anrühren. Das wäre eher Arrangement, Verharrung und Reproduktion, sondern das ist ein immer wieder neues Gestalten, immer wieder auch ansprechen. Weißt du, irgendwas ist hier gerade schräg, lass uns doch mal gucken, wo die näher hin ist, ne? Und was wir verändern können, um uns wieder näher zu sein. Also es ist halt auch ein permanenter Prozess des Gestaltens.
Ja, und ich habe gerade auch nochmal gedacht, für die unser Gestaltermodell kennen, ne? Dass eben die Ringe davor, die in der Sphäre der Aufregung, es ist halt eher immer eine Opfer-Täter-Begegnung. Mhm. Es ist immer irgendwie einer Sieger, einer Verlierer. Es wird halt, deswegen wird ja auch so viel geschachert und gedealt, weil man nicht als Verlierer hervorgehen will. Da ist ja weniger Win-Win möglich. Und wenn sowas ist wie ein Win-Win, dann ist meistens gar kein Win-Win. In der Verharrung gibt es eher sowas wie Deals oder faule Kompromisse. Also dass man sich so arrangiert und irgendwie denkt, ja, was soll's, wenn es halt nicht anders geht, dann mache ich halt den Halbtagsjob und du machst die Karriere. Also dass das oft so, ja, wenn es halt nicht anders geht. Und was wir in Konfrontation und Gestaltung meinen, ist wirklich eine Gestalter-Gestalter-Begegnung. Also dass es wirklich ein Gewinnerspiel wird. Aber dazu muss man eben sich konfrontieren. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht müssen wir auch nochmal erläutern, was wir mit Konfrontation meinen. Damit meinen wir eben keinen kriegerischen Akt, sondern was wir mit Konfrontation meinen, ist wirklich eine Begegnung, in der man wortwörtlich sich aufeinander zu bewegt, voneinander steht, weil das heißt Konfrontare, glaube ich, ne? Voreinander stehen. Und sich wirklich anschaut auf Augenhöhe und Dinge klärt, anspricht und zwar so lange, bis sie wirklich vollständig geklärt sind und zwar in Frieden. Und das machen Paare in dieser Phase. Das heißt, eigentlich ist das die Friedensphase. Aber weil wir halt da dachten, ne, das wäre dann zu nice verpackt, weil es beginnt ja nicht mit, man macht die Tür zu dieser Phase auf und ist sofort friedlich und erfüllt, sondern was man reinschmeißen muss in den Automat, damit unten Frieden rauskommt, ist die Bereitschaft, sich und den anderen immer wieder zu konfrontieren und zwar mit dem, was zwischen euch steht und was nicht funktioniert. Und ich würde sagen, allein schon, wenn ich jetzt Andreas und mich nehme, allein schon, als wir angefangen haben, uns wirklich zu konfrontieren, also nicht nur auf so einer Oberfläche rumzunöckeln, ne? Also zu sagen, hey, und das hab ich jetzt schon 100-mal angesprochen. Ne? Also nicht dieses, sondern wirklich uns so intensiv zu konfrontieren, dass alles auf den Tisch kommt und wir das wirklich, wirklich miteinander klären. Allein schon in der Phase der Konfrontation hatten wir eine Nähe zueinander, die ich vorher so nicht kannte.
Ja, weil ich glaube, das Paradox ist halt, ne, wenn du weißt, der andere spricht alles an, dann weiß man auch, wenn er nichts anspricht, ist gerade nichts.
Ja.
Und das erzeugt halt ein unfassbares Gefühl von Sicherheit.
Ja.
Also, dass du in den anderen vorhergehenden Phasen, selbst mit Bekundung aneinander, nicht erzeugen kannst. Sondern du musst auch wirklich die Erfahrung gemacht haben, der andere ist wirklich auch das Risiko eingegangen, hat etwas, was zwischen uns steht, angesprochen. Das heißt, ich weiß, ich kann mich in diesem Sinne auf ihn verlassen. Also ich kann mich wirklich in sein Seil hängen, wie wir das schon mal in einem anderen Bild, ne, befasst haben. Und das ist halt wirklich, man erzeugt Referenzerfahrungen, die einen beim anderen sich sicher fühlen lassen. Und nochmal zum Namen der Phase habe ich vorhin auch nochmal gedacht, Frieden hätte uns auch zu final geklungen. Ne?
Und ja. Das,
so nach dem Motto, Frieden schließt man einmal, Handshake, fertig, nie wieder anfassen. Aber uns war es halt extrem wichtig, den Fokus darauf zu setzen, dass es ein permanenter Prozess des gemeinsamen Gestaltens ist.
Genau. Ja. Und was man dazu halt machen muss, ist, man braucht die Bereitschaft, sich gegenseitig herauszufordern. Und ich würde sagen, da ist die große Challenge, das Herausforderung, dass, dass das manchmal nur einer ein bisschen stärker will als der andere. Mhm. Also das beobachten wir ja oft bei den Paaren, dass einer dann sagt, okay, hier Konfrontation, habe ich verstanden, ist ja für Frieden und es geht wirklich um echte Klärung. Und dass einer antritt und der andere noch so ein bisschen rausditscht und das vielleicht noch nicht so gerne will. Und was man halt braucht in dieser Phase ist Commitment. Mhm. Und bei Konfrontation gilt halt einfach dranbleiben, 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 dranbleiben und nicht bei 99% aufhören, weil dann ist es ja nicht geklärt. Also du musst zusammen dranbleiben, um das zu klären. Und wenn wir jetzt mal die Erfahrung in unseren Beziehungstrainings nehmen, insbesondere bei Closer, was ja auch genauso aufgestellt ist, dass die Paare sich, wie der Name sagt, näher kommen können. Die Erfahrung ist, dass diese Klärungsbegegnung zwischen den Paaren überhaupt nicht so schwierig ist. Also vor allen Dingen, wenn man halt mal eine Anleitung dafür bekommt, wie man das macht. Mhm. Ohne, dass man sich wieder Vorwürfe macht gegenseitig, ohne, dass man sich dann subtil entwertet, ohne, dass man permanent auf Missverständnissen hängen bleibt, sondern wie geht eigentlich so eine Konfrontation mit einer echten Klärung für beide Seiten, wertneutral, wertschätzend. Ich sage das mal wirklich in der Sphäre von Liebe und gegenseitiger Ermächtigung und das geht eben. Und das Interessante ist, wenn man das eben als Paar mal miteinander erlebt hat, wie das geht und also, dass das geht und dass man am Ende viel befriedeter, beruhigter und näher und verbundener und viel stabiler da rausgeht, dann ist das etwas, was man auch leicht wieder wiederholen kann, also was man immer wieder miteinander erzeugt. Mhm.
Ja, und ich würde auch sagen, also für mich war das eine wichtige Erfahrung, mit jemandem durch so einen Konflikt, also in diesem Fall natürlich mit Isabel, durch Konflikte durchzugehen, weil das kannte ich halt nicht, ne? Dass jemand mit mir so entschlossen, nicht nur mit mir, sondern auch für mich und für die gemeinsame Sache, so entschlossen durch diese Phase durchgeht. Mhm. Da würde ich auch wieder sagen, das ist eine wichtige Erfahrung, die du mit anderen Menschen, mit einem oder mit mehreren anderen Menschen machen kannst, im Idealfall, ne, wenn es um Partnerschaft geht, natürlich nur mit einem, dass jemand so ein hohes Risiko eingeht und mit dir durch diese, in Klammern, selbst erzeugte, Klammer zu, Scheiße, durchwartet, die man ja selbst auch aufgebaut hat. Also diese Konflikte, die man angehäuft hat, die Vorwürfe, die man angehäuft hat, das alles nochmal auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Weil, das habe ich vorhin nochmal gedacht, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen dem anderen Vorwürfe machen oder Vorwürfe ansprechen. Ne?
Ja.
Vorwürfe machen heißt eigentlich nur, ne, man schmeißt sie dem anderen vor die Füße, was man an ihm doof findet, dreht sich um und geht wieder. Oder man spricht es halt in einer klärenden Absicht an.
Ja, und viele befürchten ja, wenn ich das mache, dann fliegt alles auseinander. Mhm. Dann habe ich Pandoras Box geöffnet und dann kriegen wir das nie wieder sortiert und dann trennen wir uns. Mhm. Und da habe ich gerade gedacht, damit wir jetzt nicht nochmal auf dieses ganze Feld eingehen, verweisen wir auf die Podcast-Folge Frieden durch Konfrontation.
Ja,
genau. Weil da haben wir ja eine ganze Folge zugemacht, warum Konfrontation eben, und zwar in unserem Sinne, also wie wir das definieren, hervorragend funktioniert für mehr Nähe. Und was eben in dieser Phase der Konfrontation und Gestaltung passiert, ist dieses, man fordert sich raus, man willigt ein und man geht dann wirklich in sowas wie, es wird etwas auch mal komplett ausgefochten und geklärt. Und was dann passiert ist, dass die Paare dann auch echte Vereinbarungen miteinander treffen. Und häufig sagen die ja dann zu uns, ja, aber wir haben das ja schon mal vereinbart und der hält sich ja nicht dran. Ne? So. Oder wir haben das ja schon vereinbart, aber die macht es ja einfach doch, wie sie will, weil sie findet, weil sie eine Frau ist. So. Und dann sagen wir ja oft, ja, dann habt ihr aber den darunter liegenden Konflikt nie geklärt. Und dann ist die Vereinbarung nur ein Lippenbekenntnis und nur wieder mehr Anlass für gegenseitige Enttäuschung und für das Lieblingswort der Deutschen, nicht nur in Partnerschaft, aber da auch, siehste, typisch, wusste ich es doch. Und das wird eben in der echten Konfrontation, wird das Prinzip komplett durchkreuzt. Also ihr bleibt nie wieder hängen auf diesen, siehste, typisch, wusste ich es doch, sondern jetzt ist es wirklich einmal so ausgesprochen, dass auch alles, was verletzlich betrachtet wurde, bei einem selber, ne, mal wie soll ich denn sagen, fast schon wie so geöffnet werden konnte und man sich wirklich klärend und ermächtigend darin begegnet. Und dann kannst du, wenn es geklärt ist, eben auch ein Handshake treffen, bei dem eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr euer Wort haltet. Weil es ja keinen, es gibt ja keinen subtilen Kampf mehr zwischen euch. Mhm. Du brauchst dieses, dein Wort zu, nicht zu halten, nicht mehr als Waffe. Was daraus dann unweigerlich entsteht, ist sowas wie ein lukrativer Handel miteinander. Also man dient sich gerne gegenseitig, man ist irgendwie auf Augenhöhe. Es ist nicht mehr wie in der Phase davor so ein, wer steht weiter oben und wer hat das letzte Wort, sondern man folgt sich dann gegenseitig. Also mal folgt sie ihm, mal folgt er ihr oder er ihm oder sie ihm. Also egal, ne? Also man folgt sich halt, weil man sagt, du, es ist halt jetzt eine gute Idee, der andere hat da einen Plan, der hat eine Idee. Du musst dann noch nicht mal sagen, der andere hat das schon mal gemacht, der hat Referenzen. Ne? Du musst auch noch nicht mal sagen, der andere hat die Kompetenz, sondern du sagst, weißt du was, geh du vor, bestimm du es einfach und ich mach mit und setz dich ins Recht. Mhm. Das kannst du in dieser Phase, weil du brauchst nicht mehr dieses, ja, dann mach doch du halt mal, um dann hinterher zu laufen und mindestens nach 3 Metern zu sagen, ja, ja, hätte ich dir vorher sagen können. Mhm. Das fällt da halt weg. Also es ist so geklärt und so sicher miteinander. Und ich würde sagen, wovon diese Phase extrem geprägt ist, ist von Genuss und von gegenseitiger Wertschätzung. Und was man eben nicht mehr hat, man hat nicht mehr dieses zueinander auseinander oder maximal mal nebeneinander sein oder im Kampf übereinander sein wollen, sondern man hat wirklich einfach so ein, man ist so beieinander. Also man ist einfach beieinander und man weiß das auch. Und was man in dieser Phase auch hat, ist die Gewissheit, dass der andere nicht geht und dass der andere bleibt und dass der andere Dinge anspricht.
Ja, und das würde ich sagen, ist diese Phase, wo man, wie du sagst du immer so schön als Paar, das kleinste Team der Welt, das, wenn man da angekommen ist, dann ist man tatsächlich im eigentlichen Wortsinne ein Team. Ja. Also man agiert in einer gemeinsamen Absicht.
Ja, und die Qualität, die dann da entsteht, ist Erfüllung, habe ich auch gerade gedacht. Man ist irgendwie so erfüllt miteinander. Also man hat keinen Mangel mehr, weil ich finde, in den Phasen davor, da ist ja immer Mangel. Also entweder hat man selber Mangel oder man hat Mangel über den Partner oder die Partnerin, weil sie sollte eher so sein, er sollte halt mehr das, sie sollte mal weniger hiervon. Mhm. Also es ist immer irgendwie so ein als wäre der andere immer so ein Mangelexemplar an dem, was nicht stimmt, oder man selber sogar auch. Und das ist, fällt in der Phase weg. Da kommt so ein Frieden auf, der heißt, ich bin gut so, wie ich bin, der andere ist gut so, wie er ist. Und wir haben sogar auch mal einen blöden Tag, aber meine Güte, dann gucken wir uns an und sagen, heute ist nicht der beste Tag in der Woche, aber es macht auch nichts. Wir sind beieinander, es passt schon alles. Ne?
Ja, genau, wir sind beieinander, passt schon alles. Das ist ein schöner Satz. Ja.
Und dann kommen wir jetzt in den Kern, in den Schmelztiegel, in die Mitte der konzentrischen Kreise, weil wenn Paare das immer wieder machen, was sich dann einstellt, ist Verschmelzung. Also die sind nicht mehr nur beieinander, sondern die erzeugen wirklich so ein Ineinander. Also wie so ein Yin und Yang. Also die müssen nicht körperlich den ganzen Tag ineinander sein. Ne? Also das ist damit nicht gemeint, aber können die auch. Aber müssen, also ne? Was sie aber haben, ist so ein Yin-Yang, ne? Dass sie sich so wirklich als eins verstehen. Und was es dazu halt in der Verschmelzungsphase nochmal braucht, ist, ne, wie in unserer Definition ist nochmal so eine höhere Verpflichtung füreinander. Also da hat man wirklich so, oder ich würde sogar sagen, da hat man nochmal eine tiefere Form der gegenseitigen Verpflichtung gewählt. Mhm. Und was man ganz stark hat, ist, dass man sogar bereit ist, sich gegenseitig zu überwältigen. Also das ist ein bisschen herausfordernd, das immer zu erklären, weil das so archaisch ist, aber die meisten erfassen intuitiv, was wir damit meinen. Also dass man beim anderen auch in einer liebenden und ermächtigenden Absicht dazu bereit ist, den anderen auch hinter seinen Widerständen zu stoppen und zu erreichen. Aber halt eben nicht als Kampf, sondern als in einer verbindenden, ermächtigenden, überwältigenden Absicht. Ne? Also man sagt ja auch, ich bin vollständig überwältigt. Und das ist das, was dann da drin passiert. Und das ist dann auch etwas, was man dem Partner oder der Partnerin erlaubt, mit einem machen zu dürfen.
Ja, dieses, ich finde diese Doppelbedeutung des Begriffs wirklich gerade sehr fasziniert, weil man sagt ja, glaube ich, ich bin von etwas überwältigt, wenn der letzte Widerstand wegfällt
Ja.
gegen etwas. Und das ist, glaube ich, eben genau das. Also das Überwältigen ist das Aufgeben des letzten Fitzel, Nüs, Mikrogramms an Widerstand, was man vielleicht noch dem anderen entgegenbringt oder der Idee von Partnerschaft, was immer man da an Begründung haben kann. Aber da fällt das letzte Fitzelchen halt weg. Es gibt keinen Widerstand mehr gegen den anderen, gegen Partnerschaft und dagegen, dass man sich aufeinander verpflichtet hat und eigentlich nicht mehr voneinander loskommt.
Und was dann bei vielen auftaucht, ist die Angst, ja, aber dann verschwinde ich. Und was soll dann mit mir sein? Und da würden wir immer sagen, wer ist überhaupt dieses Ich, von dem du glaubst, dass du es bist und so wahnsinnig hochhalten musst oder gegen etwas oder jemanden abgrenzen musst? Und wäre das nicht ein, wie soll ich sagen, fast ein schöner Tod, wenn dieses Ego oder diese Ich-Illusion stirbt, weil du dich wirklich eins im anderen, mit dem anderen und der andere sich eins durch dich fühlen darf. Aber ich habe gerade gedacht beim Sprechen, ich glaube, dass das einfach wirklich, wirklich eine totale Pionieridee ist. Ich glaube nicht, dass es viele Paare auf der Welt gibt, die an diesen Punkt kommen. Also ich behaupte einfach mal, wahrscheinlich ist es unter 1%. Also. Und ich glaube, dass wir auch im Moment im Zeitgeist von dieser Idee eher wegdriften durch diese extrem starke Individualisierung und durch diese extrem starke Abgrenzung. Und deswegen kann es sein, dass die Utopie, die wir hier gerade erzählen, für einige sogar bedrohlich erscheint oder erstmal unvorstellbar. Aber ich finde ja, man sollte Utopien wieder eine größere Chance geben, weil wenn man so unser Weltgeschehen betrachtet, dann würde uns die eine oder andere Utopie vielleicht an der Stelle ganz gut tun.
Ja,
Ja.
da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Und letztendlich frage ich mich auch immer, ne, bin ich in der Phase schon und
Ja.
hab ich's eigentlich auch schon verstanden, was diese Phase wirklich ist? Weil das wäre auch die Voraussetzung, um irgendwann wirklich zu sagen, so, da bin ich jetzt schon. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht
Nee.
darum, dieser Utopie zu folgen, dieser Idee zu folgen und herauszufinden, was würde das bedeuten und wie weit oder wie nahe, auch wieder im Sinne des Klostermodells, komme ich in dieser Lebensspanne mit dieser einen Person, die ich jetzt einmal gewählt habe, diesem Ideal. Und dann ist es letztendlich auch egal, ob man irgendwann in Verschmelzung oder in Verschmelzung 2.0, wenn man jetzt noch gerade einzieht, dann ist es, glaube ich, irgendwann irrelevant, sich diese Frage zu stellen.
Ich glaube auch, dass die Phase nicht mehr
Ja,
greifbar ist. Also das
ja,
ist ein bisschen wie bei Spiritualität. Also
ja.
wenn du so eine vollständige Hingabe als spirituellen Moment erlebst, das ist ja auch etwas, was man mit Worten nicht beschreiben kann. Man könnte auch gar keine Kriterien aufstellen, an denen man dann festmachen. Ich rate auch dringend allen, die zuhören und sagen, oh ja, dringend, ich muss da jetzt ankommen, wie ich muss den Pokal gewinnen, ich muss in Verschmelzung. Dringend davon ab, das so zu betrachten, wie so ein Ding, was man haben muss oder erreichen muss. Es ist, glaube ich, tatsächlich eher, bei Verschmelzung ist es eher so, du hast den Zustand und wirst es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, dass er da ist. Und in dem Moment, wo du ihn festhalten willst, verschwindet er eher wieder.
Ja. Und was übrigens auch nicht heißt, dass wenn ihr in Verschmelzung angekommen seid, ihr euch nicht mehr
Ja.
konfrontieren müsst und gestalten. Das ist für manche auch so die Hoffnung, so nach dem Motto, dann müssen wir auch uns nicht mehr arrangieren. Aber in jeder Änderung der Lebensphase, ne, bei jeder inhaltlichen Änderung, weiß ich nicht, die Kinder verlassen das Haus, müsst ihr auch wieder gestalten. Aber es geht dann halt schneller. Je nachdem, wie verschmolzen man denn schon ist. Also, weil der Widerstand gegen das Konfrontieren und das Gestalten halt immer geringer wird. Also, vielleicht könnte man sagen, dass, wenn man die Bereitschaft, wenn beide die Bereitschaft haben, immer wieder zu konfrontieren und zu gestalten, das ist ein Ausdruck von Verschmelzung.
Ja.
So. Und dann ist es letztendlich egal, ob man jetzt final verschmolzen ist oder erstmal nur graduell. So what? Das ist irgendwann so, wie du sagst, ne, Wortklauberei.
Ja.
Ja,
Ja.
aber ich mag die Utopie.
Ja, ich mag die auch. Ich bin auch immer noch damit beschäftigt, immer wieder darüber nachzudenken, inwieweit gibt es eine Öffnung im Zeitgeist für sowas, weil es ja, wie gesagt, sich eher in die andere Richtung bewegt. Also weil es ja eher in ja, organisierter Distanz mündet, wenn so viel Individualisierung stattfinden soll. Und ich finde, es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Also ob, also welcher Drift eigentlich der erfüllendere ist für uns Menschen insgesamt. Ne?
Genau. Ja, wir wollten ja auch noch auflösen, warum das eigentlich die finale Befreiung ist. Ich meine, wir haben es schon angedeutet, ne? Für alle Unabhängigkeits- und Freiheitsstrebenden haben wir schon angedeutet, dass letztendlich du nur dann wirklich frei und unabhängig bist, wenn du dich auf jemanden und in diesem Fall halt jemanden festlegen kannst. Wenn irgendetwas in deinem Bewusstsein dich davon abhält, dich auf jemanden festlegen zu können, bist du nicht frei, sondern der Gefangene deines eigenen Verstandes und deiner eigenen Ideologie. Und in letzter Konsequenz, haben wir es auch schon angedeutet, in der Verschmelzung fällt halt irgendwann das Ego weg. Und das ist, zumindest wenn man den spirituellen Lehren folgen darf, die finale Befreiung und Entlastung. Also, und das ist das Paradoxon. Also je mehr du dich verpflichtet, desto freier wirst du. Und ideales Spielfeld, um diese Erkenntnis zu erfahren, ist halt Partnerschaft.
Das finde ich schön. Je mehr du dich verpflichtest, desto freier bist du. Und im Umkehrschluss, je mehr du dich befreien willst, desto gefangener bist du. Also, ja. Oder unfrei bleiben willst von irgendjemandem oder etwas, dass du gefangener bist du. Und da kann man sich ja auch wieder fragen, was wäre das spannendere Abenteuer? In welche Richtung will ich mich stärker bewegen? Nach außen in die Ringe, in die Scheinfreiheit, die mich ja doch irgendwie gefangen hält, oder nach innen in die Ringe hinein? Also wirklich rein ins Abenteuer der inneren Ringe, um mich da drin in der wahren Befreiung in jemand anderem zu erfahren. Und ich würde sagen, die Erfahrungsmöglichkeit, wenn ich die vergleiche, je näher ich mit Andreas war, desto mehr Lebendigkeit war da, immer schon. Und wenn wir uns, bei uns gab es auch immer Phasen, wo wir uns mehr aufeinander zubewegt haben, also zueinander hin, und dann auch wieder Phasen, wo wir uns wieder voneinander wegbewegt haben. Und das ist ja auch normal, dass das passiert. Und ich würde immer sagen, das Maß an Erfüllung war in der Nähe immer größer. Und die Arbeit, die man halt auch mal machen muss, um sich wieder in die inneren Ringe reinzubewegen, die ist halt dann einfach auch erstmal zu tun. Aber da sage ich jetzt mal so ein bisschen großmütterlich, ne? Wenn man halt auch nicht investiert, ne? Dann braucht man auch nicht erwarten, dass da mehr rauskommt. Also man muss einfach auch in die Beziehungen und Begegnungen in seinem Leben investieren. Und warum nicht eben in die mit dem Partner oder der Partnerin? Ne?
Ja, genau. Und das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, die wir jetzt einfach mal an dich, ne, werter Hörer, werte Hörerin, weitergeben.
Ja, wir hoffen, du hast dich erstmal, konntest folgen, also ne, dem wirklich folgen, was wir da, weil es ja auch ein visuelles Modell ist und wir das ja dann immer, wenn man sich nicht sieht und keine Grafik da ist, wir das ja auch mal so ein bisschen verbal deskriptiv machen müssen. Wir hoffen, dass du folgen konntest in diese Idee, auch folgen konntest in diese Möglichkeit, mehr Nähe zu erzeugen. Also, und da habe ich auch gerade gedacht, das müssen wir vielleicht auch nochmal abschließend zusammenfassen, also nochmal ein Geschenkband drum machen, warum wir Closer gewählt haben für dieses Modell und nicht More Happier. Also, weil man hätte ja auch sagen können, das Relationship- oder Couple-Happiness-Modell, weil im Kern, in der Mitte die Glückseligkeit auf dich wartet. Das ist ja tatsächlich so. Du bist da drin, in der Mitte, erfüllter. Du bist mehr in Fülle miteinander. Du bist stabiler, du bist sicherer, du bist glücklicher miteinander, weil du ja auch weniger Zweifel und Mangel hast und einfach auch kein Misstrauen mehr da ist. Aber wir haben es bewusst Closer genannt, um auch allen klarzumachen, wer eine glückliche Partnerschaft leben will und wer eine erfüllte Partnerschaft oder Beziehung leben oder gestalten will, der kann es nicht anders erzeugen, außer mit mehr Nähe. Und deswegen ist es das Nähe- oder das Closer-Modell. Also im Zweifel würden wir immer sagen, das ist ja so ein Mantra, was wir auch haben, im Zweifel näher zueinander hin. Also wann immer die Paare zu uns kommen und sagen, ja, und das ist auch so doof und das kriegen wir irgendwie nicht geknackt und ach, eigentlich ist ja alles ganz gut und wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Dann sagen wir ja immer ja im Zweifel näher zueinander hin. Also auf allen Ebenen, auf der kommunikativen Ebene, auf der geistigen Ebene, auf der körperlichen Ebene und für einige ist es halt auch noch die spirituelle Ebene. Also im Zweifel bewegt euch näher zueinander hin und im Zweifel sogar für deinen Geschmack zu nah auf den anderen zu, in den anderen hinein und erlaubt dem anderen das auch bei dir zu tun, weil der Schlüssel, die Antwort, die Lösung liegt in dieser Nähe verborgen. Und die könnt ihr auch nur dort finden. Ja, und es ist, wie gesagt, nichts, was wir in der Schule gelernt hätten. Oder möglicherweise haben auch die wenigsten das bei den Eltern beobachtet, ne? Weil der Drift der Paare, wenn es schwierig ist, ist ja eher ein beschwichtigender oder im Zweifel organisiert jeder sich dann so nebeneinander her für sich selbst, ne? Und da wollen wir eine Lanze brechen für, ja, im Zweifel näher zueinander hin. Oder halt einfach zueinander hin.
Genau. Und weil man es nicht in der Schule lernt und viele auch nicht von den Eltern gelernt haben, hast du vielleicht viele Fragen, ne? Dann schick uns die. Oder nochmal der Reminder, 25. Oktober, 19.30 Uhr. Ne?
Genau.
Q&As zum Closer Training, also zum Beziehungstraining, das wir Closer genannt haben. Da kannst genau. du alle deine Fragen stellen.
Und da habe ich gerade gedacht, das haben wir vorhin noch gar nicht gesagt, also das ist ein Zoom-Call oder ein Teams-Call oder so, wo wir halt live da sind, ne, Stefan und ich, und du kannst einfach reinkommen und du kannst auch einfach erstmal alle deine Fragen zu dieser Podcast-Folge stellen, zu Partnerschaft an sich, zu Beziehungen, zu den ganzen Themen, die du in den Podcast-Folgen gehört hast. Also es ist gerne wirklich ein Austausch auch über welche Fragen habt ihr zum Thema Partnerschaft und wir beantworten natürlich auch eure Fragen zum Closer Beziehungstraining ganz explizit. Also wenn es etwas gibt, was du auf der Website nicht verstehst oder wo du bei den Abläufen oder wenn es dir jemand empfohlen hat, du die Abläufe auch näher kennenlernen willst, dann bring alle deine Fragen mit. Wir beantworten das alles sehr, sehr gerne.
Und dann muss ich vielleicht doof fragen, aber wahrscheinlich hat jetzt der eine oder andere diese Frage auch, der gerade zuhört. Wie kann man sich denn dafür anmelden? Ich weiß es gar nicht.
Was? Wie kann man sich eigentlich dafür anmelden? Man kann das, ich glaube, man kann direkt online das buchen. Ich glaube, ja. Du kannst das direkt auf der Website buchen.
Ah, okay.
Man kann super. Auch einfach, wenn du denkst, ich brauche keine Fragen mehr, ich will einfach dabei sein im November, dann kannst du auch einfach deine Anmeldung direkt auf der Website machen. Also du findest das, glaube ich, auch direkt auf diegrünewiese.de, auf der Homepage ist das im Moment gefeatured, das Closer-Training, weil es das nächste anstehende Training ist. Und dann kannst du dich auch direkt online anmelden.
Ah, super.
Genau.
Gut.
Sehr geil. Prima. Also wenn ich nicht leiten würde, würde ich mitmachen tatsächlich.
Ja.
Ich denke das ja wirklich immer mit Andreas. Ich finde das immer ein bisschen schade, weil wir ja immer nicht teilnehmen können.
Ja,
weil es tatsächlich ja auch so aufgesetzt ist wie der einjährige Wellnessurlaub. Also Closer kann man eigentlich bis an sein Lebensende immer einmal im Jahr als Paar besuchen. Also wenn du uns also aus den alten Beziehungstrainings noch kennst von früher und dachtest, du hast auch mal wieder Bock auf ein Fresh-Up, dann ist Closer auf jeden Fall auch für euch geeignet.
Genau.
In diesem Sinne
freuen wir uns, dich entweder bei Q&As oder bei Closer oder bei der nächsten Gelegenheit wiederzusehen. Freuen uns über deine Fragen, die du uns natürlich auch jederzeit schicken kannst, über diese Folge oder auch auf Instagram stellen kannst. Ne? Und wie gesagt, wir wünschen dir auf jeden Fall eine erkenntnisreiche und erfüllte Zeit.
Bis Tschüss. Dann.